Ja, liebe Gemeinde, was braucht man, wenn man ein Haus baut? Auf jeden Fall ein Fundament. Oder? Ein Fundament, auf dem das Haus aufbaut. Wenn du ein Haus baust ohne Fundament, dann kannst du fast sicher sein, irgendwann gibt es Sackungen und Risse. Vielleicht sogar stürzt es ein, unter Umständen. Das Fundament unserer Heiligung, unserer Persönlichkeitsveränderung, merkt ihr, kommt von der Freizeit her, da war das Thema Persönlichkeitsveränderung, aber zum Positiven. Persönlichkeitsveränderungen, so wie es Jesus und so wie es Gott möchte. Jetzt habe ich den Anschluss an meinen Satz verloren. Aber wenn du dieses Haus der Heiligung, wenn das gebaut werden soll, dann braucht es ein Fundament, ein festes, ein ständiges, ein Fundament, das hält. Und über dieses Fundament redet auch der heutige Bibeltext beziehungsweise der Predigttext. Und es ist nur ein Vers. Wir hatten eigentlich vor, jetzt 1. Petrus 1, 13 bis 19 oder sogar bis 21 zu lesen. Und bei der Predigtvorbereitung bin ich an diesem einen Vers hängen geblieben. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts oder die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist unser Vers. Und da stecken drei Gedanken drin, die ich hier mal ein bisschen, drei Gedanken, die ich hier einmal ein wenig, will nicht, ja, drei Gedanken, die ich hier einmal ein wenig nebeneinander gesetzt habe. Ja, es tut mir leid, die Präsentation scheint nicht zu funktionieren. Ja, danke schön. Vielleicht kann der Sascha das von da hinten regeln. Entschuldigung. So, drei Gedanken stecken in dieser Predigt, die ich in eine etwas andere Reihenfolge gebracht habe. Aber diese drei Gedanken sind nicht einzelne Gedanken, die nebeneinander stehen, sondern das ist ein Ganzes, das gehört zusammen. Das Fundament ist das Erste. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das gnädige Wirken Gottes. Gottes Wirken in uns durch den Heiligen Geist in uns, durch Jesus Christus in uns wohnen, durch den Glauben. Setzt eure ganze Hoffnung auf dieses gnädige Wirken. Und dieses gnädige Wirken Gottes, das braucht ihr, wenn ihr die Lenden eurer Gesinnung umgürten wollt. Schönes Bild, da gehen wir nachher noch drauf ein. Ihr braucht das gnädige Wirken Gottes, wenn ihr eure Lenden der Gesinnung umgürten wollt. Und auch, wenn ihr nüchtern sein wollt. Und dieses Nüchternsein, das folgt wiederum aus dem Umgürten der Gesinnung. Wenn ihr eure Gesinnung, euer Denken schön richtig umgürtet habt, dann seid ihr auch nüchtern. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Versen. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das geht in unserem Text noch etwas weiter. die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, die ihr erfahrt, die ihr erhaltet, die ihr bekommt, wenn Christus wiederkommt, wenn er erscheint oder wenn ihr vor Gott steht, nach eurem, ja, wenn ihr das Ziel dieses Lebens erreicht habt. Wenn ihr vor Gott steht, diese Gnade, von der ist die Rede, das ist, da wird eine Hoffnung ausgedrückt. Eine Hoffnung auf diese Gnade, die ich dann empfangen werde. Setzt all eure Hoffnung auf diese Gnade. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr seid auf einer Bergtour, auf einem unwegsamen Gelände. Und ihr habt einen tollen Gipfel vor euch mit einer super Aussicht und einer Sonne, wie ihr sie vorher noch nie gesehen habt. Aber ihr seid auf dieser Bergtour unterwegs. Was treibt euch an? Na, diese Hoffnung auf den Gipfel, ja, das gibt euch Hoffnung, das gibt euch Mut. Aber es ist nicht alles. Was ist, wenn die Energie verloren geht? Was ist, wenn ihr plötzlich keine Kraft mehr habt? Dann denkt ihr, oh, da war doch so eine schöne Hoffnung auf den Gipfel und jetzt habe ich keine Kraft mehr. Was ich damit sagen will, ist die Gnade Gottes. Ihr braucht sie immer. Bei jedem Schritt auf dem Weg zum Gipfel, bei jedem Schritt auf das Ziel zu, das Gott uns gegeben hat, bei jedem Schritt auf dem Weg der Heiligung, bei jedem Schritt auf dem Weg der Persönlichkeitsveränderung Christusgemäß, braucht ihr das gnädige Wirken Gottes. Er gibt euch die Kraft. Er macht es real in euch, auf diesem Weg zu gehen. Liebe Freunde, wir sind als Christen, die mit Christus unter, oder wir sind als Menschen, ganz allgemein, wir sind als Menschen wie Nichtschwimmer, die in ein tiefes Wasser gefallen sind und untergegangen sind. Dann kommt der Rettungsschwimmer Jesus und er holt uns hoch an die Luft. Und was Jesus dann nicht sagt, wenn er uns hochgeholt hat an die Luft: So, jetzt atme mal kräftig durch und dann schwimm bis zum Ufer. Weil wir ja nicht schwimmen können. Sondern er sagt, jetzt atme mal kräftig durch. Ich schwimme mit dir, ich trage dich, ich halte dich und ich lehre dich schwimmen. Ich befähige dich, ich gehe mit dir, ich halte dich. Das brauchen wir auf dem Weg des besseren Denkens, des guten Denkens, der Veränderung unserer Gesinnung, auf dem Weg mit Jesus, auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg der Persönlichkeitsveränderung brauchen wir diese Hand Jesu, die mit uns zum Ufer, zum Ziel schwimmt. Und jetzt heißt es, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Eigentlich steht im Text noch darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das darum bezieht sich, ist rückbezüglich auf das erste Kapitel, wo Paulus sich über, ja, ich sag mal, die Gnade Gottes äußert, über die Hoffnung der Auferstehung, über den Glauben, den Gott uns in seiner Kraft bewahrt, über das Evangelium und so weiter. Darum, ja, weil Gott gnädig an euch arbeitet, weil er gnädige Voraussetzungen geschaffen hat, darum setzt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Was ist Gesinnung? Was ist Gesinnung? Zunächst einmal, Thomas hat es ja schon geäußert, unser Denken, unsere Denkrichtung, unsere Denkgewohnheiten, unsere Denkweisen. Aber nicht nur. Das ist nicht nur etwas im Kopf. Das ist nicht nur etwas Geistiges. Es ist eine Frage des Herzens, eine Frage der Herzenshaltung, der Herzensneigung, eine Frage der Herzenseinstellung. Es ist ein komplexes Gebilde, die Gesinnung. Da zählen dann auch die Gefühle dazu. Und was interessant ist, und das könnt ihr bei euch immer wieder beobachten, ich kann es bei mir immer wieder beobachten, dass unser Denken unsere Gefühle beeinflusst. Massiv. Wie wir denken, es beeinflusst unsere Gefühle. Wenn ihr morgens aufsteht und es ist diesig und dunkel und es regnet, dann sagt ihr, so ein Mist, ich wollte heute ins Freibad. Und ich wollte doch zum Strand. Und dieses Denken, das macht euch direkt niedergeschlagen, enttäuscht, missmutig. Unsere Gesinnung, unser Denken hat sehr viel zu tun mit unserem Fühlen. Was soll unsere Gesinnung sein? Was soll unser Denken sein? Dazu haben wir die Lesung gehört. Es soll die Gesinnung des Christus sein. Unser Denken, da haben wir ein Ziel, da haben wir einen Maßstab, da haben wir etwas, auf was wir schauen können. Es soll die Gesinnung des Christus sein. Philipper 2,5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und was war seine Gesinnung? Der Kern seiner Gesinnung, der wird in eben diesem Philipper-Kapitel beschrieben. Da wird es beschrieben. Der hat nicht auf sich selber geschaut, der hat nicht gedacht in Bezug auf sich selbst. Er hat gedacht in Bezug auf seinen Vater, dem er gehorsam sein wollte. Ja, auch Christus musste gehorsam lernen. Und er hat gedacht in Bezug auf die Menschen, die verloren auf der Erde leben und Gott nicht kennen und abwegig sind. Er hat gedacht an sein Volk, das auf Abwegen ist. Er hat gedacht, da sind Menschen, die brauchen mich, die brauchen meine Rettung, die brauchen Erlösung, die brauchen Befreiung. Das ist seine Gesinnung. Er hat nicht bezogen auf sich gedacht, dass er den Thron des Vaters verlässt, dass er seine Gottgleichheit mal, ja ich sag, opfert und Menschengestalt annimmt. Dass er runtersteigt vom Thron und in die Niederungen der Erde geht. Da hat er nicht dran gedacht, er hat an die Not der Menschen gedacht. Er hat an den Vater gedacht, was er möchte. Das ist die Gesinnung Christi. Und diese Gesinnung ist auch verbunden mit einer Charaktereigenschaft. Gesinnung und Denken und Charaktereigenschaft, das hängt zusammen. Dieses Denken, das ist verbunden mit der Liebe Gottes, mit der Charaktereigenschaft der Liebe Jesu zu den Menschen und zum Vater. Soweit Gesinnung. Wenn wir das im Blick behalten, ja, diesen Kern von Gesinnung, von Denken, dann sind wir auf der richtigen Straße. Was bedeutet es nun, die Lenden der Gesinnung zu umgürten? Petrus hat dieses Bild gar nicht erklärt. Ne? Der hat einfach nur geschrieben, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wir denken heute, was soll das denn heißen? Die damaligen Adressaten dieses Briefes in Kleinasien, vielleicht im Norden der Türkei, die wussten direkt, was gemeint war. Die hatten nämlich lange Gewänder, bauschige lange Gewänder Und die mussten sie mit ihrem Gürtel hochbinden oder vielleicht sogar die Zipfel dieser Gewänder hinter den Gürtel stecken, damit sie Beinfreiheit hatten und arbeiten konnten und gehen konnten und kämpfen konnten und so weiter. Die brauchten die Beinfreiheit. Was heißt das jetzt in Bezug auf unsere Gesinnung? Unsere Gesinnung umgürten? Unser Denken und Fühlen in Kontrolle halten, so dass es uns nicht stört, so dass es uns nicht hinderlich wird und herumflattert auf unserem Weg mit Jesus, auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg der Persönlichkeitsveränderung, auf dem Weg zu Gott hin, zu dieser Hoffnung, die wir haben, dass uns da nichts stört, dass uns unser Denken nicht in die Quere kommt und dass unser Denken nicht mit uns durchgeht und unsere Gefühle nicht mit uns durchgehen. Zwei Beispiele. Was denkst du, wenn ein anderer etwas hat, was du nicht hast? Oder sagen wir mal so, was denkt der weltliche Mensch, was denkt der natürliche, normale, weltliche Mensch, wenn jemand anders etwas hat, was er nicht hat? Das ist ungerecht. Das will ich auch. Warum habe ich das nicht? Ich habe doch genauso viel gearbeitet wie der. Und der hat es eigentlich auch gar nicht verdient. Ich erzähle euch mal was aus meinem Leben als Lehrer. Es stand eine Beförderung an. Ich wollte gerne die Beförderung und habe mich beworben. Und dann gab es noch mehr, noch andere, die sich beworben hatten. Und dann bekam eine junge Frau die Beförderung, die Beförderungsstelle. Und wir waren sehr kollegial und freundschaftlich miteinander. Und in dem Moment fing ich an, anders über diese Frau zu denken. Warum nicht ich? Ich habe doch genauso viel geleistet oder sogar noch mehr. Ich hätte es doch jetzt eher verdient. Und dann fing ich an, das hat meine Gefühle beeinflusst, ja, ich wurde, ja, das ist mit dem Charakterzug des Neides verbunden, natürlich, ja. Also, Denken ist immer mit einem Charakterzug verbunden. Der Charakterzug des Neides. Ja. Und diese Frau erschien nun in meinen Augen in einem negativen Licht auf einmal. Und ich wurde frustriert. Ich wurde missmutig. Ich wurde enttäuscht. Gott sei Dank hat Jesus das gemerkt. Und weil er es gemerkt hat, er merkt ja alles, das ist das Gute, er merkt alles. Weil er es gemerkt hat, hat er mich das merken lassen. Und ich dachte, er hat gesagt, dein Denken ist falsch. Dein Denken ist falsch. Was ist das richtige Denken? Ich gönne es ihr. Es ist gut für sie. Sie hat es verdient. Das ist schön. Ich freue mich für sie. Hat Jesus mich gefragt, kannst du so denken? Kannst du so denken? Ich habe gesagt, nö. Jesus hat gesagt, geh hin. Geh hin zu dieser Frau. Ich helfe dir. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an diesen Gelähmten, der da auf dem Bett durchs Dach hinabgelassen wurde und Jesus zu ihm sagte, steh auf und nimm dein Bett und geh. Da hätte er ja sagen können, ja, das kann ich nicht. Jesus, weißt du nicht, wie lange ich schon gelähmt bin? Und Jesus hat gedacht, ich sage dir, geh hin und nimm dein Bett und geh. Weil ich es kann. Ich kann es. Vertrau darauf, dass dein Denken anders wird durch mich. Vertrau darauf, dein Denken wird anders durch mich. Und dann geh zu dieser Frau. Diese Frau war, wir waren ja gut miteinander. Und ich gehe zu ihr hin und ich gucke ihr in die Augen. Und in dem Moment, ja, kam irgendwie eine Freude in mein Herz und ich konnte zu ihr sagen von Herzen, ungeheuchelt, ich gratuliere dir. Das ist toll, dass du die Stelle bekommen hast. Ich freue mich. Gott, Jesus, ändert Denken. Zweites Beispiel, kennen wir alle, glaube ich. Du hast ein Problem. Egal was. Ne? Mal dir dein Problem mal jetzt aus. Oder brauchst du nicht auszumalen, du weißt ja, welche Probleme du hast. Ne? Du hast ein Problem. Bist in einer Krise oder was weiß ich. Entschuldigung. Was denkt der weltlich denkende Mensch? So ein Mist, ausgerechnet jetzt, das passt mir jetzt überhaupt nicht in den Kram. Ich brauche keine Probleme. Wer braucht die schon, ja? Ja, wir brauchen sie. Gestern ging doch noch alles. Jetzt kann ich aber dies und das gar nicht machen, weil ich dieses Problem habe. Das muss unbedingt schnell gelöst werden, also ganz schnell. So denken wir doch, oder? Manchmal, öfter, wie auch immer. Was ist das christusgemäße Denken? Was ist die Gesinnung des Christus? Für mich. Was ist es, wenn ich an Christus denke? Ja, gut, dass Jesus bei mir ist. Gut, dass er mein Problem kennt. Gut, dass er jedes Detail meines Problems kennt. Ich muss mich nicht hinsetzen und Jesus, ich will dir jetzt mal mein Problem erklären. Weißt du, wie sich das verhält? Weißt du, wie sich das anfühlt? Muss ich dir nicht erklären, Jesus, du weißt es, du kennst es, du bist bei mir, du weißt, warum das gut ist. Du weißt, warum. Und du kannst es lösen, ich vertraue auf dich. Ob du es jetzt löst oder später oder was du auch immer damit machst, du kannst das Beste für mich daraus fließen lassen. Das ist ein anderes Denken, oder? Das ist ein anderes Denken. Das weltliche Denken, wenn ich ein Problem habe, das führt zu Enttäuschung, zu Verbitterung, zu Depression, zu mieser Stimmung. Das hat viele Komponenten auf der emotionalen Ebene. Das richtige Denken, das führt zu Hoffnung, zu Gelassenheit, zu Ruhe in Christus, zu Stille in Gott. Das brauchen wir. Gut, dass ich dir, Herr Jesus, das Problem anvertrauen kann. Eine Parallele zu unserem Bibelvers, umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern, also bis vor allen Dingen Gesinnung. Darüber wurde schon gepredigt, das ist Römer 12, Vers 2. Da heißt es, lasst euch verwandeln in eurem Wesen durch Erneuerung eures Sinnes. Eure Gesinnung. Lasst euch verwandeln, da seht ihr auch nochmal den Zusammenhang zwischen Charakter, Wesen, Natur und Denken und Gesinnung. Lasst euch verwandeln, lasst euch erneuern in eurem Sinn, lasst euch verwandeln in eurem Wesen. Wie geschieht diese Verwandlung? Wie passiert das? Es steht hier in Römer 12, 2. Es steht da, wie wird mein Denken verändert? Lass dich verwandeln. Lass es zu. Liefer dich ganz Jesus aus. Sag zu ihm, bestimme du mein Denken. Ich will nicht mehr denken, wie ich normalerweise als weltlich gesinnter Mensch denke. Ich will denken wie du. Verändere du mein Denken. Verändere du meine Gesinnung. Meine ganze Hoffnung setze ich in dich. Gib dich ihm. Lass los. Ich komme auf den Hausbau am Anfang zurück. Gott hat das Fundament gelegt und dann sagen wir gerne, ja, die Wand muss aber so und so und da will ich das Fenster aber so und so und da muss aber noch eine Etage drauf und hier will ich aber dieses und da will ich aber jenes. Lass ihn doch bauen. Es ist nicht so, dass wir bei diesem Bauen inaktiv bleiben, ganz und gar nicht. Das zeigt ja auch wieder dieses Beispiel, auf das ich nochmal zurückkomme, mit dem Gelähmten, zu dem Jesus gesagt hat, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der ist ja nicht liegen geblieben und hat gesagt, naja, Jesus, bin ich mal gespannt, was du dann tust. Na, hat er nicht gesagt, sondern er ist aufgestanden. Und dann hat er gemerkt, wow, Jesus kann mich heilen, er hat mich wieder gehend gemacht. Ja. Aber liebe Leute, um sowas zu erleben, müssen wir loslassen. Der Gelähmte musste seine Matte loslassen. Seine Vorstellung, ich bin gelähmt, ich kann nichts, ich liege da nur, mein ganzes Leben ist kaputt. Nein! Aufstehen. Dich Gott ausliefern. Lass ihn machen. Ja? Das ist die Aufforderung, insbesondere wenn es ums Denken geht, ja? Wenn es um Gesinnung geht, die muss Gott schenken. So in der Weise, wie ich das erlebt habe mit dieser Kollegin. So. Es gibt noch einen Aspekt des Umgürtens der Gesinnung. Der geht zurück ins Alte Testament. Die Israeliten waren in Ägypten, in der Knechtschaft. Und sie waren vor einem Auszug aus Ägypten. Und Jesus hat das Passamahl eingesetzt. Und in diesem Zusammenhang sagt er zu den Israeliten, so sollt ihr es aber essen, nämlich das Passa. Eure Lenden umgürtet, da ist der Punkt. Eure Lenden umgürtet. Eure Schuhe an den Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. So sollt ihr es essen, eure Lenden umgürtet. Ja. Aufbruch, Aufbruchstimmung, aber das Wort gefällt mir nicht. Ne? Es ist keine Stimmung, es ist eine Aufbruchmentalität. Es ist ein Aufbruchsdenken, was Gott uns geben will. Was Gott damals Israel vermitteln wollte. Ja, bald kommt der Auszug aus der Knechtschaft. Seid bereit, seid vorbereitet. Zieht eure langen Gewänder hoch und damit ihr Beinfreiheit habt und gehen könnt, wenn ihr dann Ägypten verlasst. Aufbruchmentalität. Das brauchen wir auch für unser Denken immer wieder neu. Das brauchen wir für unseren Weg mit Jesus, in der Nachfolge Jesu. Wir brauchen in der Nachfolge Jesu immer wieder diese Aufbruchmentalität, weil unser Denken immer wieder Wege wählt, die uns abbringen. Unser Leben ist ein Leben, in dem unsere Aufbruchmentalität ständig erneuert werden muss von Gott. Herr, schenke mir Aufbruchmentalität. Das brauchst du, das braucht unsere Gemeinde, das brauchen alle Gemeinden. Geistlicher Aufbruch, Neuanfang im Denken, in diesem Falle, in unserem Zusammenhang. Immer wieder neu anfangen. Hast du Aufbruchmentalität? Insbesondere, wenn wir mal nochmal an den Kontext dieser Bibelstelle denken, unser Leben hier ist eine Zwischenstation, liebe Leute. Es ist eine Zwischenstation, es ist eine Durchgangsstraße. Wissen wir das? Das gehört auch zum Denken. Das gehört zum Denken. Unser Leben hier ist eine Durchgangsstraße, eine Zwischenstation. Wir sind Himmelsbürger. Wir schauen auf das Ziel am Ende. Bei Gott zu sein, in der Herrlichkeit, verwandelt, mit einem neuen Geist und mit vollendet, ja, vollendet in der Heiligung. Ja, gut, der letzte Punkt. Seid nüchtern. Heißer Punkt. Seid nüchtern, ganz heißer Punkt. Hier nur drei Merkmale oder drei Aspekte einer geistlichen Nüchternheit. Es gibt viele mehr, da könnte man Predigtreihe drüber machen. Seid nüchtern, drei Aspekte. Also wenn wir über nüchtern denken, denken wir ja manchmal sehr konkret, sei nicht betrunken, berausch dich nicht, auch das hat seine Berechtigung. Sei mal ganz sachlich, nur bleib mal auf dem Boden, sei mal ganz sachlich. Biblische Aspekte der Nüchternheit sind erstens, Gottes Wort geht über Gefühl. Gottes Wort geht über Gefühl. Was soll das heißen? Ich habe häufiger gehört in Gesprächen, ich fühle Jesus im Moment gar nicht. Das spricht nicht zu mir. Ich spüre seine Nähe nicht. Ja? Kann verschiedene Ursachen haben, zugegebenermaßen ganz komplex. Aber dein Gefühl ist nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend. Sein Wort ist entscheidend. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Ich bin nicht nur bei euch, wenn ihr Glauben habt, wenn ihr Vertrauen habt auf mich, wenn ihr mir vertraut und mir glaubt, dann wohne ich in euren Herzen. Was gibt es Näheres? Du fühlst mich nicht? Du spürst mich nicht? Ja, und ich bin da. Zweitens, Emotionen sind in einer gesunden Mitte. Manche denken ja, nüchtern bedeutet, die Emotionen möglichst klein halten oder auch gar nicht aufkommen lassen. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Sag ich jetzt einfach mal so. Die Frucht des Geistes ist Freude. Ist Freude. Ist zumindest auch ein Gefühl oder zumindest auch mit Gefühlen verbunden. Freude, die kann man nach außen zeigen. Die darf man auch mal nach außen zeigen. Die kann man auch im Herzen haben, je nach Typ. Aber was wichtig ist bei den Emotionen, ihr dürft sie ruhig zeigen, wir dürfen sie ruhig zeigen, aber lasst sie in einer gesunden, kontrollierten Mitte. Lasst sie in einer gesunden, kontrollierten Mitte. Das ist Nüchternheit. Nüchternheit heißt nicht, verzichte auf Emotionen. Nie und nimmer. Nüchternheit heißt, halte deine Emotionen in der Kontrolle, halte sie in einer gesunden Mitte. Wolfgang Wegert hat mal geschrieben, ich muss das mal lesen, heb nicht ab, wenn du gelobt wirst. Heb nicht ab, verlier nicht den Boden unter den Füßen. Heb nicht ab, wenn du gelobt bist und sei nicht enttäuscht, wenn du kritisiert wirst. Oder sei nicht niedergeschlagen, wenn du enttäuscht wirst. Er hat dann, halte deine Gefühle in einer gesunden Mitte. Er hat dann von Gemeindemitgliedern der Arche in Hamburg geschrieben und hat gesagt, die kamen zu uns und haben die Gemeinde in den höchsten Tönen gelobt. Nach ein paar Wochen waren sie wieder weg. Und Wolfgang Wegert meinte, die waren nicht nüchtern, als sie kamen und noch nicht nüchtern, als sie gingen. Haltet eure Emotionen in einer gesunden Mitte, aber habt sie Freude, habt die Freude. Und ihr drückt die Freude aus, wie ihr das auch immer macht, das ist persönlich, das ist individuell. Drittens und letztens und für mich ganz persönlich, der wichtigste Punkt der Nüchternheit überhaupt. Rechne mit Gott. Nüchternheit bedeutet Realitätssinn in Bezug auf die geistlichen Wahrheiten. Halte die geistlichen Wahrheiten dir vor Augen. Halte dir vor Augen, was Gott gesagt hat, was Gott getan hat, was er dir verheißt, was er dir verspricht, was er sagt in der Bibel. Hab die geistlichen Wahrheiten vor Augen und rechnet mit ihnen. Sei realistisch. Geistlich realistisch bedeutet, mit der Kraft und der Macht und der Güte und der Gnade unseres Herrn Jesus zu rechnen. Das ist Nüchternheit. Zumindest ist das ein wichtiger Aspekt. Ja, verlasst euch bei all dem, erneuern eures Denkens auf das gnädige Wirken unseres Herrn Jesus Christus. Er wird's auch tun. Amen.